Erwin Ries ist Vortragender an Hochschulen in der ganzen Welt. Er schreibt für Zeitungen im deutschsprachigen Raum wie für die Presse oder den Augustin, verfasst Theaterstücke, Hörspiele, Drehbücher und Prosa, wie zum Beispiel die Grollromane, die Geschichten jenes Floridsdorfer Rollstuhlfahrers und Schiffsfanatikers des Herrn Groll. Heute bei 365 Erwin Ries, seit 1983 außerdem Rollstuhlfahrer und Behindertenaktivist. Erwin Ries, ich weiß, Sie sind ja ein Aktivist, nicht nur ein großer Künstler als Schriftsteller und Theaterautor, sondern eben auch in der Sache der Behinderten unterwegs. Wie kann es sein, dass eine öffentlich-rechtliche Anstalt wie der ORF nicht zu 100% barrierefrei ausstrahlt?
Das kann dadurch entstehen, dass überhaupt die Frage der Barrierefreiheit in der Gesellschaft so wenig entwickelt ist wie in Österreich. Es gibt Länder wie zum Beispiel England, da erstreckt sich es aber auch im Wesentlichen auf die BBC, Norwegen, Schweden, da ist es wesentlich mehr, wesentlich besser. Es gibt Fortschritte in dieser Richtung, die sind aber relativ klein. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir auch in 30, 40 Jahren vor der Situation stehen, dass halt nur 10-20% der Inhalte auch barrierefrei sind.
Es gibt ja da jetzt auch EU-Richtlinien, deshalb hat der ORF zumindest ein bisschen was in Angriff genommen, mir immer noch viel zu wenig. Braucht es da immer die Beispiele von außen? Warum haben wir Österreicherinnen und Österreicher so relativ wenig Antrieb, da was zu unternehmen? Was ist da Ihr Befund?
Also ich würde sogar sagen, die Beispiele von außen sind völlig irrelevant, weil die Haltung Österreichs in dieser Art von Fragen ist immer schon die gewesen, was die im Ausland machen, ist uns egal. Ja, wir wissen, wie es besser geht. Ja, das ist halt so bei uns. Ja. Tatsächlich ist es so, dass es zwar völkerrechtliche Dokumente gibt, wie eben die UN-Behindertenrechtskonvention, die Österreich als erster Staat auch unterschrieben hat, damals durch Erwin Buchinger, der Sozialminister war. Böse Stimmen sagen wir, Österreich aus Austria an erster Stelle gestanden ist. Aber der hat es wirklich auch unterstützt. Es ist ratifiziert, aber die Ausführungsgesetze und Verordnungen fehlen in den Bundesländern und auch beim Bund. Und in dem Moment, wir haben auch das Staatszielbestimmung in § 7 Bundesverfassungsgesetz. Niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung, religiösen und Behinderung diskriminiert werden. Das ist für A und F. Wenn Sie keine Gesetze haben, ich habe ja 12 Jahre im Wirtschaftsministerium, vorher Bautenministerium gearbeitet. Von daher kenne ich das ganz gut, auch mit den Staatsverträgen, Bund, Ländern, das ist alles möglich. Ja. Wenn Sie da aber keine Ausführungsgesetze und Verordnungen haben, dann steht das irgendwo am Mount Everest und niemand kommt hinauf.
Ich wollte genau darauf gerade kommen und später werden wir noch einmal über die Medienbarrierefreiheit sprechen. Aber Sie waren da in der Wohnbauforschung, wie das lustigerweise geheißen hat.
Genau.
Und haben einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass es bei baulichen Unternehmungen, bei Neubauten grundsätzlich jetzt barrierefrei zugehen muss, oder?
Na, die Geschichte war so, ich war zuerst Öffentlichkeitsarbeiter bei der Staatssekretärin Eipeldauer, hatte meine Behinderung schon, die hat sich dann halt verschlechtert, da konnte noch mit Krücken gehen. Dann mehr und mehr in den Rollstuhl und habe aber immer in dem Bereich auch gearbeitet, das hat sie gewusst. Und es hat damals in der Wohnbauförderung, war die Wohnbauforschung angehängt, mit 1% der gesamten Wohnbauförderungssumme, das war sehr viel Geld, das waren 106 Millionen zum Schluss pro Jahr. Und da ist natürlich im Laufe der Zeit ein Milieu entstanden von Soziologen, Architekten, Architektinnen, Baubiologen und so weiter, die sich da durchaus Verdienste geschaffen haben. Ein Drittel der Projekte war sehr gut. Und da war auch das erste Mal die Möglichkeit, die Grundsätze des barrierefreien Bauens, damals nach Schweizer Muster, Fachstelle für behindertengerechtes Bauen in der Schweiz, geführt von einem rollstuhlfahrenden Architekten, Joe Mainzer, mit dem ich natürlich eng befreundet bin nach wie vor. Der hat es in der Schweiz hochgebracht. Österreich hatte da überhaupt noch Nachholbedarf. Und da kam dann das erste Projekt, auch eine Fachstelle für behindertengerechtes Bauen zu machen, als Beratung für Baumeister, Handwerker etc. etc. Und zwar vom Institut für Soziales Design, Hans Hovacker, der das wiederum in Schweden gesehen hat, beim berühmten Stilinstitut, hat es dort mitgenommen, die Idee. Über den Hans Hovacker bin ich an die Uni Klagenfurt schon 96, 97 gekommen, habe Projekte mit ihm und für ihn gemacht. Also so ist das Ganze entstanden, diese Sache. Nur das Problem war, Die Grundsätze des barrierefreien Bauens, die hätte man in einer Präambel festschreiben müssen und den Landesbauordnungen vorschreiben müssen. Das kann man machen, das geht, ja. Das ist nicht passiert. Und ich habe Pressekonferenzen gehabt, damals noch mit Minister Schüssel, mit der POR und anderen Firmen, die haben gesagt, wir würden da gern mitmachen, weil es ist, wir müssen eigene Juristen beschäftigen, weil in jedem Bundesland andere Bauordnungen gelten. Das könnte man jetzt im Detail noch sagen. Es ist ein Horror und das hat sich nicht geändert.
Aber wie kann das sein? In meiner Wahrnehmung ist es doch jetzt selbstverständlich, dass man nur mehr barrierefrei bauen darf.
Ja, die Länder sagen dann, wir haben andere Bedingungen. Die Tiroler sagen wahrscheinlich, bei uns geht es um die Seilbahnen. Ja, also jetzt zugespitzt, ja, da tut sich nichts. Ja. Ja. Es gibt auch niemanden in Österreich, der einen Überblick hat über die Landesbauordnungen. Die werden ja ständig novelliert. Nur wenn eine Novellierung erfolgt, steht dann immer, ersetzt den Passus so und so aus so und so. Sie können das nie nachvollziehen. Ich habe versucht, ein Projekt durchzubringen, wo einmal alle Landesbauordnungen gesamt dargestellt werden und dann gemonitort werden, so dass man immer einen Überblick hat, was gilt denn jetzt wo. War unmöglich. Hat sich als Riesengeschichte herausgestellt und ist nicht finanziert worden.
Ich merke, dass mein Übergang, den ich da geplant hatte, nämlich dass beim Bauwesen schon viel passiert wäre und in den Medien noch gar nichts, gar nicht so gut passt. Aber gibt es denn solche Stellen wie die Bauforschung, in der Sie tätig waren, auch im Medienbereich? Gibt es einen Kreis von Aktivistinnen und Aktivisten oder in den Behindertenverbänden eigene Pressure Groups, die sich darum annehmen, nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch bei den Verlagen und bei den Privatmedien für die Barrierefreiheit in den Medien einzutreten?
Komm gleich dazu. Einen Satz noch zur baulichen Situation. Die Wohnbauforschung ist 1984 verländert worden. Die Länder haben gesagt, sie werden das weiterführen, die Forschungsprojekte. Das Geld ist verschwunden, ist für andere Dinge verwendet. Gibt's nicht mehr. Das Milieu, das Know-how, das da angesammelt war, liegt brach. Einen Satz ganz zu allerletzt noch zur baulichen Situation. Natürlich gibt's bestimmte Fortschritte, zum Beispiel im Mehrgeschosswohnbau. Mehr als 3 Stockwerke in Wien gibt es automatisch einen Lift und die Eingänge müssen ohne Stufen sein. Also das hat sich schon verbessert. Es gibt Abschrägungen mehr und mehr und es gibt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln auch wirkliche Fortschritte in Wien und auch in den Bundesländern. Innsbruck zum Beispiel ist ganz toll. Ja. Auch Klagenfurt mittlerweile hat da aufgeholt. Ja. Also es gibt Fortschritte, aber im baulichen Bereich nach wie vor viel zu wenig. 70% aller Einkaufsstraßen in Wien sind mit dem Rollstuhl, sind die Geschäfte nicht benutzbar, weil es 1, 2 oder 3 Stufen gibt. Und das ändert sich deswegen nicht, weil wir kein taugliches Antidiskriminierungsgesetz haben, wie in den USA. Ich war ja gerade in den USA jahrelang an der NYU, eben auch in diesem Bereich, und habe miterlebt, wie das amerikanische Americans with Disabilities Act in Kraft getreten ist. Und das funktioniert sehr gut. Ja. Und nur da gibt es eben Strafbestimmungen, ja. Und in Österreich gibt es keine Strafbestimmungen. Und dadurch steht das alles. Die Wirtschaftskammer macht sogar Schulungen für ihre Betriebe. Keine Panik, wenn ihr euch nicht an das Gesetz haltet. Das ist jetzt 2016 in Kraft getreten, nach 10 Jahren Übergangszeit. Wenn ihr euch nicht dran haltet, es passiert euch nichts. Es wird nicht kontrolliert, es gibt keine Strafen. Und daher steht die Sache.
365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
Jetzt zu den Mediengeschichten. Also alles, was mir bekannt ist, und da war ich am Anfang auch dabei, waren so über Freak-Radio laufende Versammlungen und langjährige Versuche beim ORF irgendwo anzudocken. Das war äußerst bescheiden. Der ORF war da überhaupt nicht hilfreich, der hat es gerade irgendwie noch belassen. Und dann hat man mit Mühe und Not es geschafft, dass man in der Sendung Heimat, fremde Heimat auch die Behinderten hineinnimmt, ja, was ja auch sehr seltsam ist. Ja. Aber dass die gesamte Lebenssituation behinderter Menschen eine sogenannte Querschnittsmaterie ist, so blöd es klingt, aber das ist der Fachausdruck im juristischen Bereich, dass ich das durchs gesamte Programm ziehen müsste und durch beteiligte Experten, Expertinnen die auch Behinderung haben, aber auch das studiert haben, dann immer mehr verbessert wird, das funktioniert nicht. Ja, da stehen wir nach wie vor auf dem Stand vor 10 Jahren.
Mein Anliegen ist genau das, was Sie gerade geschildert haben. Nicht nur, dass wir grundsätzlich alles mit Autodeskription, mit Untertiteln, mit einfacher Sprache versehen sollten. Naja, geht es eben auch um die inhaltliche Präsenz und die Sichtbarkeit.
So ist es. Und es geht vor allen Dingen, es geht deswegen nichts weiter oder sehr wenig weiter in dem Bereich, weil es diese ungeheuer mächtige, die stärkste Organisation dieser Art auf der Welt Licht ins Dunkel gibt. Und Licht ins Dunkel ist eine einzige Katastrophe für die behinderten Menschen. Nicht, weil ich etwas dagegen habe, dass man behinderten Menschen hilft, im Gegenteil. Aber nur 8% der Mittel, die bei Licht ins Dunkel reinkommen, werden für die Verbesserung von Lebenssituationen einzelner behinderter Menschen verwendet. Der Rest, 92%, gehen an die großen Institutionen. Die kaufen damit Rettungsautos, bauen Bäder um, alles nichts dagegen zu sagen. Nur das waren Dinge, die früher von den öffentlichen Körperschaften finanziert wurden, was völlig richtig ist. Und damit auch einer demokratischen Behandlung immer wieder unterlegen sind in den Gemeinderäten, in den Landtagen, im Nationalrat und so weiter. Das heißt, es war Gegenstand der öffentlichen Verhandlung. Jetzt sagen, wenn irgendwelche Gruppen etwas wollen oder auch die Gemeinden, ja, etwas wollen, sagt man, geht's zu Licht ins Dunkel, ja. Und das heißt, man hat's privatisiert und ausgelagert. Noch dazu ist das Bild, das durch diese Mitleidsgeschichte geschaffen wird, kontraproduktiv. Behinderte, das sind die, für die man ständig spenden muss. Jetzt ist es aber so, dass es in wachsendem Ausmaß immer mehr Menschen gibt, die große existenzielle Probleme haben. Die sagen sich dann auch irgendwo, jetzt hört's mal endlich auf mit den Behinderten, für die wird eh so viel getan. Ja? Aber ich kämpfe und um mich kümmert sich niemand. Ja?
Erwin Ries, ich verstehe, glaube ich, wirklich ziemlich gut, was Sie meinen. Rund um Licht ins Dunkel, sehen Sie die Chance, dass sich diese Aktion in einen Motor für Inklusion weiterentwickeln kann?
Die Chance bestünde durchaus, nämlich indem man das so macht wie in Deutschland. In Deutschland gab es so eine ähnliche Organisation, nicht so stark wie Licht ins Dunkel. Das ist ja fast totalitär, der Zugriff von Licht ins Dunkel. Ein halbes Jahr haben sie das im Fernsehen ständig. Ja. Jede Veranstaltung, jede Charity-Event ist dann Licht ins Dunkel für die
Behinderten. Sie können sich vorstellen, ich bin da ein bisschen emotional belastet natürlich durch meinen Vater.
Kann das nicht aber nur negativ in Deutschland gab es das auch. Das hieß Aktion Sorgenkind. Da gab es aber dann einen Aufstand von den Behindertenverbänden, der in Österreich ausgeblieben ist, weil die nämlich in dieses ganze Räderwerk von Licht ins Dunkel mit eingebunden waren. Ja, das war ja relativ schlau organisiert. Und in Deutschland war dann die Konsequenz, das heißt jetzt Aktion Mensch, hat mit unserer Aktion Mensch gar nichts zu tun. Da sitzen sehr viele behinderte Menschen, Experten, Expertinnen, die das auch studiert haben, drinnen und die machen eine wirklich gute Inklusionsarbeit, schaffen Bewusstsein, zeigen die Probleme, zeigen aber auch die Chancen, die Realisierungsmöglichkeiten, gelungene Lebensentwürfe behinderter Menschen und so weiter. Und damit ist in Deutschland ein anderes Bild von Behinderung. Übrigens auch in Italien. Nur in Italien geht es eben auf Franco Basaglia und seinen Freund Federico Cuomo zurück, die in Bologna in den 70er Jahren im Umkreis der BGI da unheimlich wertvolle Dinge gemacht haben. Und sie können in Italien eigentlich, ohne irgendwie nachzuschauen, überall hinfahren. Sie kriegen irgendwo einen Behindertenparkplatz. Sie haben Behindertentoiletten in fast jedem zweiten Lokal. Selbst in 1000 Jahre alten Gemäuern, Festung von Livorno oder Grado, ist dann plötzlich eine Behindertentoilette möglich. Selbst in Bars, ja, da macht man das dann nämlich einfach so, es gibt überhaupt nur eine Toilette, die ist etwas größer und die wird halt von allen benutzt und schon gewonnen. Unmöglich in Österreich sowas durchzusetzen. Nach wie vor ein Riesenproblem. Ich wohne ja heute in Börtschach bei meiner Frau, die Ärztin ist, rund um den Wörthersee. Ja. Also ich habe vielleicht 5, 6 Stellen, wo ich weiß, da kann ich aufs Klo gehen und da teile ich mir meine Wege ein. Ja. Also es ist zäh.
Heute bei 365 der Journalist, Autor und Behindertenaktivist Erwin Ries. Inklusion ist angesagt, Weiterentwicklung und um noch einmal meinen Vater kurz in Erinnerung zu rufen, er war behindert, aber kaum jemand hat es bemerkt. Und das wäre doch der ideale Zustand.
Natürlich, ja. Nur damals, das war noch da gab's diese internationale Independent Living Bewegung so noch nicht. Ja. Also da war er ein Vorreiter, aber quasi die großen Truppen, die dann hinten nachmarschieren, die gab's noch nicht. Ja.
Dann kommen wir jetzt aber, weil wir bei der Sichtbarkeit sind, auch zu Ihrem künstlerischen Werk. Sie sind einer jener Vertreter, von denen es inzwischen mehrere gibt, die Rollstuhlfahrer zu den Helden machen. Und ganz normal, das sind dann interessante Persönlichkeiten, die sich nicht darüber formulieren, dass sie dauernd Hilfe brauchen, sondern die eben ganz aktiv einen Kriminalfall lösen oder halt in unserer Welt sich bewegen.
Eher nicht lösen beim Groll, eher nicht lösen.
Aber jedenfalls ist er schon ein Faktotum in der, ich weiß nicht, 10., wie viele
jetzt gibt's? Entsteht der 9.
Der 9. Und was sind denn da Ihre Rückmeldungen? Nimmt da die Reaktion, dass das jemand im Rollstuhl ist, mit der Zeit auch ab, weil es eben viel normaler wird und weil es auch wurscht ist?
So ist es, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht den Groll als Rollstuhlfahrer gewählt, damit ich für die Rollstuhlfahrer etwas tue, sondern ich komme so von der amerikanischen realistischen Erzählliteratur her, also Steinbeck, Hemingway und diese Geschichten auf englischen Silitur und so weiter. Und von daher habe ich die starke Überzeugung, dass man am besten über das schreibt, was man kennt. Und ich kenne halt jetzt seit 40, 50 Jahren das Leben als behinderter Mensch in Österreich. Und ich würde das erstens als vergeudete Chance ansehen, wenn ich dort ständig irgendwelchen anderen gehende Leute, nicht behinderte Leute entwickle als Figuren. Ich würde das als Flucht, ja, als Feigheit vor dem Feind ansehen, ja. Außerdem entgehen einem dann viele Geschichten, ja. Sie erleben ja durch die vielen Umwege, die sie als behinderter Mensch, der viel alleine herumfährt, ja, und Lesungen und Vorträge und so weiter. Sie erleben ja unglaubliche Geschichten. Das wäre doch schade, wenn man die nicht aufschreibt, ja.
Und daraus ziehen Sie sozusagen dann auch die Idee, die Gesellschaft zu verändern? Aus diesen Beobachtungen. Was ist da Henne und Ei? Ist es das politische Engagement oder ist es das literarische Tun?
Es ist das literarische, der literarische Zugang. Die Gesellschaftsänderung ist da keine Überlegung. Das passiert oder auch nicht. Ja. Vielleicht kann es da und dort was beitragen oder Bewusstsein etwas schärfen. Der Groll scheitert ja eh sehr oft. Ja. Es ist ja nicht so, dass der immer alles gewinnt, wie bei der Donna Leon, sondern der muss ja meistens froh sein, wenn er selber überlebt. Ja. Und von daher bleibt es realistisch, weil das ist tatsächlich so bei behinderten Menschen, nicht nur. Andere Leute scheitern auch immer wieder einmal und machen weiter. Und um das geht's. Ja. Wieder aufstehen und weitermachen.
Darauf genau wollte ich hinaus. Ist das nicht ein Sinnbild für ein anderes Demokratieverständnis, das wir uns aneignen sollten, dass wir den Schutz des Einzelnen als das Maß aller Dinge verstehen und nicht den Mehrheitsentscheid? Das ist ja nur die Methode, die uns erlaubt, zusammenzuleben. Aber die Demokratie sollte sich doch dadurch auszeichnen, dass wir den Einzelnen in seiner Freiheit akzeptieren und unterstützen.
Naja schon, nur ist es, wenn Sie Angehörige einer Minderheit sind, die für alle sichtbar eine Minderheit ist, wir sind kenntlich, ja, wir können das nicht ändern, ja, dann sind sie auch angewiesen darauf, dass es kollektive Menschenrechte gibt, ja. Sie erinnern sich 1975, KSZE-Konferenz Helsinki, das war ein großer Fehler der Sowjetunion, blauäugig dorthin zu gehen und zu sagen, ja, da gibt's Korb 1 und Korb 2, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter, das hat der Westen bekommen. Da entstanden dann die Helsinki-Komitees in den sozialistischen Ländern und so fort. Das hat funktioniert. Aber die Sowjetunion hat ja im Korb 3 die kollektiven Menschenrechte vertreten. Recht auf Arbeit, Recht auf Bildung, Recht auf Gesundheit, was weiß ich, was da noch dabei war. Ja. Und also kollektive Menschenrechte gibt's auch. Und von denen ist überhaupt nicht mehr die Rede. Und gerade Minderheiten, wie wir es sind, brauchen diese kollektiven Menschenrechte. Wir haben eine Arbeitslosenrate vermittelbarer behinderter Menschen von 50% Tendenz steigend. Hätten wir ein taugliches Gesetz, das das verhindert, dann müssten die Unternehmen behinderte Menschen einstellen. Die meisten Erfahrungen mit behinderten Menschen sind durchaus sehr gut. Wenn man das ordentlich begleitet, mit Arbeitsassistenz, Unterstützung und Förderung, gibt's ja alles, ja, dann könnte das sehr gut laufen. Es gibt auch einzelne Beispiele, zum Beispiel der wunderbare große Verein Autark in Kärnten, der mehrere hundert Klienten hat. Und der hat das Ziel, behinderte Menschen nicht in eine geschützte Werkstatt zu bringen, sondern in den ersten Arbeitsmarkt. Und der ist zu 70-80% erfolgreich. Also der Herr Jesse, der das dort aufgebaut hat, das ist eine ganz großartige Einrichtung.
365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 342 mit dem Olympiasieger Walter Ablinger oder das Gespräch mit dem Geschäftsführer von Licht ins Dunkel Nummer 125 Kurt Nekula oder mit der Sportjournalistin Miriam Labus Folge 428. Jetzt helfen Sie mir, weil Sie der Experte sind. Es gibt doch eigentlich eine Quote, zumindest für größere Unternehmen, dass man einen gewissen Prozentsatz der Angestellten aus der Welt der Behinderten zu engagieren hat.
Pro 25 Beschäftigten einen sogenannten begünstigten Behinderten, der mehr als 50% Behinderung hat. Das kann aber auch Diabetes sein oder Ähnliches. Es muss nicht ein Rollstuhlfahrer oder kein Spastiker oder was auch immer sein oder MS-Leute. Nur für, wenn man das nicht einhält, wird eine sogenannte Ausgleichstaxe fällig. Die ist einmal, und glaube ich, um 50 Euro angehoben worden in den letzten 15 Jahren und ansonsten immer noch beschämend gering. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber das ist weit von Mindestlohn entfernt. Wenn man die auf Mindestlohnniveau anheben würde, was die Behindertenverbände schon lange fordern, dann würde es den Unternehmern automatisch teurer kommen, keine Behinderten anzustellen. Und ein Prozess würde beginnen, der die ganze Geschichte weitertreibt. Ja.
Das alles, das kommt ja dann auch immer mittelbar, zumindest in Ihren Stücken auch vor. Sollte der Herr Groll nicht auch eigentlich nicht nur eine Reihe, sondern eine Serie sein, weil wir doch im Serienboom des Fernsehens leben?
Ich verstehe jetzt den Unterschied zwischen Reihe und Serie.
Die Reihe sind Einzelstücke, die sozusagen abgeschlossene Handlungen sind und die Serie ist eine große, horizontal erzählte Handlung über 13, 14 Stunden hinweg, wie sie auf Netflix und Co. der Fall wäre.
Natürlich wäre das genau das Format, ja. Ja, aber setzen Sie das einmal durch beim ORF. Ja. Ich habe da meine Erfahrungen, ja.
Ich weiß, aber da denke ich mir, ist es doch auch lustig, dass der öffentliche Druck dann von Behindertenverbänden zum Beispiel nicht in so eine Richtung geht. Da hätte man eigentlich diesen Ball am Elferpunkt liegen mit ihren vorliegenden Arbeiten und das könnte doch auch eine Forderung des Behindertenverbandes im Sinn der Sichtbarkeit
natürlich,
sein.
Natürlich. Nur das ist jetzt bislang nie auf dem Radar gewesen.
Ja. Weil unsere Welt findet ja auch in den Medien statt.
Nur freilich. Und außerdem mit diesen Streaming-Diensten und mit diesen, ich habe gestern spät in der Nacht, obwohl ich jetzt, glaube ich, dritte Mal gesehen habe, zwei Folgen von Berlin-Babylon gesehen. Ja, das ist großartig. Ja, genau das ist die Stärke des Fernsehens und der Streaming-Dienste. Das können sie am besten. Ja, nur das muss man halt einmal irgendwie als Ziel und als realistisches Ziel in die Programmplanung hineinkriegen. Und ich sage jetzt etwas, was ich glaube notwendig ist. Ja. In ORF tut sich deswegen in diesen und auch in anderen wichtigen Bereichen so wenig, weil der ORF eine Erbpacht von vielen Leuten ist. Ob das jetzt die Theaterberichterstattung, ob das jetzt diverse Programmintendantinnen, was auch immer sind, Fernsehspielredakteure, Leitende, die sitzen dort 40 Jahre. Und wenn die nicht wollen, dann ist für 40 Jahre aus. Ja? Und das ist ein Zustand, der extrem schädlich ist und entspricht auch nicht einem modernen Zugang. Ja? Selbst Sektionschefs müssen sich alle 5 Jahre neu bewerben, ja. Aber im ORF, wenn man mal leitender Abteilungsleiter ist, hat man das quasi als Erbpacht, ja. Also, das ist nicht in Ordnung.
Aber denken Sie nicht auch, dass wir, und wir reden ja viel drüber, warum ist eigentlich die immaterielle Welt trotzdem noch so eine Freizeitbetätigung, wo es dann Hate Speech gibt und viele andere Phänomene im negativen Sinn oder eben das Serienschauen über ganze Wochenenden, dass wir nicht dort auch mit den Methoden der Quote arbeiten sollten, nämlich der inhaltlichen Quote, dass die Sichtbarkeit irgendwie nachzuweisen ist von einem öffentlich-rechtlichen Sender?
So ist es. Es müsste jedes Jahr oder alle 2 Jahre ein Monitoring-Treffen von Fachleuten, natürlich auch behinderten Fachleuten geben, aber nicht nur, Leute, die sich da auskennen aus dem Medien- und Kommunikationsbereich, die einfach nachschauen, wie hat sich das Programmangebot entwickelt, welche Erfahrungen gibt es, was hat funktioniert, was nicht, wie sind die Einschaltquoten, alle diese Dinge. Ja.
Und die inhaltliche Sichtbarkeit, über
die
wir
inhaltliche Sichtbarkeit,
zu Beginn schon gesprochen haben, die müsste dann eben auch überprüft werden,
ja,
weil
freilich,
die ist ja die mit der nachhaltigsten Wirkung.
Ja, genau. Also da stehen wir nicht einmal am Anfang, die Debatte hat danach gar nicht begonnen. Und ja, da sehe ich, sagen wir es, ich formuliere es einmal sehr höflich, eine gewisse Bringschuld des Herrn Strobel auch, ja. Weil der hätte es schon lang auch anstoßen können. Und da kommt nichts.
Ich bin da sehr bei Ihnen. Erwin Riess, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi 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 für alles, was als Aktivist, aber auch als Künstler in Zukunft ansteht.
Sehr gerne, danke schön. Danke für die Einladung.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsom.tv.